Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, hallo erstmal. Ich will mich einmal kurz vorstellen, damit ihr wisst, wer heute denn hier die Predigt vorne hält. Ich bin Lukas, ich bin 21 Jahre alt und damit ihr mich örtlich ein bisschen einordnen könnt, ich komme aus Brandenburg, habe ein Berliner Kennzeichen und wohne aktuell in Niedersachsen. Also recht einfach, sich zu merken. Ich komme aus der Hoffnung.de Gemeinde in Blankenfelde. Das ist südlich von Berlin, Ende der S2 vielleicht. Und ich bin seit 3 Jahren Nachfolger Jesu. Und so, um meine Geschichte grob zusammenzufassen, ich habe den Weg zu Gott gefunden von einem atheistischen Haushalt. Also meine ganze Familie, keiner glaubt an Gott. Und ich habe das geschafft über gute christliche Gemeinschaft. Und ich habe mich dann beschäftigt mit dem Thema Apologetik, das heißt mit dem Beweisen zur Richtigkeit der Bibel. Und das Ganze war abgerundet mit einer intensiven Bibellesepartnerschaft, wo ich quasi richtig ins Wort eingetaucht bin und alles hinterfragt habe. Und ja, so bin ich dann zum Christ geworden und seitdem brenne ich für Jesus. Genau, soviel zu meiner Person. Ich freue mich, heute das Privileg haben zu dürfen, hier vorne die Predigt halten zu dürfen. Bisher habe ich das immer nur so bei uns in der Jugend gemacht. Da habe ich dann immer so ein paar Inputs oder Andachten gehalten. Aber jetzt mal wirklich so hier eine Kanzelpredigt, das ist schon was Besonderes. Und deswegen auf jeden Fall vielen Dank, Jürgen, für die Predigtschulung. Vielen Dank, dass du mich daran führst, wie ich das mal so richtig ausarbeiten kann, den Text, und richtig tief gehen kann. Aber auch vielen Dank an euch als Gemeinde, dass ihr mir hier die Chance gebt, heute mich auszuprobieren. Das ist sehr wertvoll für mich. Also, wo stehen wir? Wir befinden uns zu Beginn des ersten Thessalonicher Briefs. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Thessalonich. Nachdem Timotheus dem Paulus erzählt hat, was dort alles so seit der Gemeindegründung passiert ist. Und Paulus lobt die Thessalonicher für viele verschiedene Dinge. Besonders lobt er sie für ihren Eifer, wie sie Gott nachfolgen, und erhebt da besonders die Werke im Glauben hervor, ihr liebevolles Miteinander und wie stark doch ihre Hoffnung ist. Und er erinnert auch an seinen Besuch beziehungsweise wo die Gemeinde gegründet wurde. Und eben, das war ja gerade mal ein paar Monate her. Und er freut sich einfach so sehr, was der Heilige Geist in so kurzer Zeit bei den Thessalonichern bewirkt hat. Und er macht auch Komplimente darüber, dass sie das Evangelium so aufgenommen haben, trotz der ganzen Anfeindungen von außen und trotz der ganzen Widrigkeiten. Und wie Sascha es auch in seiner Predigt zusammengefasst hat, das Leben der Thessalonicher ist geprägt von Glaube an Gott, von Liebe zu Gott und dem Nächsten und von einer Hoffnung, die allen Widrigkeiten trotzt, dass die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Und was eben aus diesem Lebenswandel folgt, das wollen wir uns heute anschauen. Und vorher noch, bevor ich den Text auslege, habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Ihr könnt mal, wenn ihr wollt, parallel überlegen, wie ihr denn den Text anwenden würdet oder wie ihr den übertragen würdet. Also was kann man da rausziehen für euch, für die Gemeinde, und wie kann man das einfach anwenden? Könnt ihr euch ja mal parallel ein paar Gedanken dazu machen. Genau, ich lese vor 1. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10, darum geht's heute, beziehungsweise lese ich noch mit Vers 6, weil das mit 7 einen ganzen Satz bildet. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Also, was haben wir? Paulus fährt fort mit dem Lob. Er erklärt, was für Auswirkungen es hat, dass die Thessalonicher eben trotz der vielen Probleme und Anfeindungen das Evangelium mit dieser Freude aufgenommen haben. Und das war eben nicht selbstverständlich, dass sie das gemacht haben, denn gerade aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass gerade die Juden ein großes Interesse daran hatten, diese neue Bewegung mit Jesus zu zerschlagen. Und entsprechend war gerade die Gründungszeit der Gemeinde von viel Druck von außen ausgesetzt. Aber die Tatsache, dass sie es trotzdem durchgezogen haben, dass sie trotzdem das Evangelium angenommen haben und trotzdem diesem Jesus nachgefolgt sind, das hat etwas ausgelöst. Das hat sich nämlich rumgesprochen und alle, die davon gehört haben, die waren begeistert und inspiriert davon. Deshalb schreibt Paulus in Vers 7, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Und für alle, die so wie ich keine Ahnung haben von Geografie, Mazedonien und Achaia, das bildet das gesamte damalige Griechenland ab. Also Mazedonien ist quasi der nördliche Teil und Achaia der südliche Teil. Das heißt, das hat sich einfach mal im ganzen Land rumgesprochen. Aber es hat sich nicht nur rumgesprochen, welchen Widrigkeiten die Thessalonicher ausgesetzt waren, sondern in Vers 8 steht, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen oder erklungen, sagt eine andere Übersetzung. Das heißt, das war nicht nur irgendwie so ein Gerücht, was so durch die Reihe getuschelt wurde, sondern hier betont Paulus explizit die Evangelisationsarbeit, die die Thessalonicher gemacht haben. Und dabei steht das Wort des Herrn hier für Evangelium. Das heißt, das Evangelium ist erschollen. Und das Bild, das hier verwendet wird, mit diesem Erschallen oder Erklingen, das könnt ihr euch so vorstellen wie ein lauter Trompetenschall oder wie ein Donnerschall. Quasi so irgendwas, was so richtig laut ist, was so nicht zu überhören ist und sich in alle Richtungen ausbreitet wie so eine Schallwelle oder sowas. Und die Frage ist, woher wissen wir genau, dass jetzt das Evangelium hier gemeint ist mit Wort des Herrn? Naja, ganz einfach, Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Das heißt, mit anderen Worten, Paulus sagt hier, ihr habt den anderen schon so viel erzählt, dass ich gar nichts mehr machen brauche. Ja, die wissen ja schon alles. Und wenn Paulus sowas sagt, dann hat das ja schon ordentlich Gewicht. Ja, Paulus als der größte Apostel. Und Paulus braucht dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ja, wenn das Evangelium noch nicht wirklich angekommen wäre, dann hätte Paulus gesagt, okay, ist schon ganz gut, was ihr da gemacht habt, ihr habt schon viel erzählt, aber ich musste noch mal ein bisschen nachhelfen mit dem Evangelium, das hat noch gefehlt. Aber nee, er sagt, ich brauche nichts mehr hinzuzufügen, ich brauche nichts mehr sagen. Und das heißt, dass das Evangelium eben doch schon angekommen ist. Und was uns natürlich auch klar sein muss, ist, wenn es hier heißt, dass das überall erschollen ist, das Wort, dann übertreibt Paulus nachher natürlich auch ein bisschen. Das ist, um euch mal ein Beispiel zu geben, dass wir das auch so verwenden. Ich hatte letztens, war ich bei einer Freundin, die hatte gesagt, in ihrer neuen Küche, stand auf der Waschmaschine, war so ein Induktionsherd und sie hatte die Waschmaschine an und den Induktionsherd und da war ein Topf mit Tomatensauce und dann hat sich das bewegt und irgendwann hat das einen Abgang gemacht und was sie mir gesagt hat ist, die Tomatensauce war in der ganzen Küche verteilt, überall war Tomatensauce. So, wenn ich jetzt diesen Satz höre, dann weiß ich natürlich, dass damit nicht gemeint ist, dass irgendwie die ganze Küche, alle Wände wie in so einer Glasur einbedickt sind und alles jetzt auf einmal rot ist, sondern es ist gemeint so, ich kann in der Küche, da hinten finde ich Tomatensauce und dort und irgendwie dort und quasi so überall finde ich was. Und genauso wird Paulus das hier auch gemeint haben. Ja? Jedes einzelne Fleckchen Griechenland werden sie wohl nun nicht erreicht haben, aber die Tragweite ist einfach trotzdem riesig. Und um euch da nochmal einen besseren Vergleich auch zu geben, wie groß das Ausmaß davon ist, müsst ihr euch vorstellen, die Stadt Thessalonich hatte damals so 200.000 Einwohner. Das könnte man vergleichen mit der Einwohnerzahl von Spandau. So, wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ihr als Gemeinde, wenn ihr sagen könntet, ihr habt grob Spandau mit dem Evangelium abgedeckt, ja, habt so grob Spandau erreicht, könnte man sagen, okay, ist schon eine ordentliche Arbeit, kann man aber schaffen, gib uns ein bisschen Zeit, schaffen wir vielleicht. So, jetzt hieß es aber ganz Griechenland. Und das ist, Pi mal Daumen, so die Einwohnerzahl von ganz Berlin. Und spätestens jetzt merkt man, boah, das ist ja wirklich gewaltig. Also ganz Berlin und so eine kleine Gemeinde? Ja, weil ihr müsst bedenken, die waren nicht besonders groß. Die Gemeinde Thessalonich, die war gerade erst gegründet. Ja, das liegt ein paar Monate her, seitdem die gegründet wurden. Lass es vielleicht 6 Monate gewesen sein. Und schon haben die haben das Evangelium gehört und das ging raus wie sonst was. Die haben das allen erzählt. Und das sind einfach so riesige Dimensionen, die das Ganze angenommen hat. Und dann legt Paulus sogar nochmal einen drauf, ja. In Vers 8, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Unglaublich. Und da kann man sich fragen, wie haben die das denn geschafft, irgendwie so schnell und so krass das Evangelium rauszubringen? Und dafür hilft es zu verstehen, dass Thessalonich eine Hafen- und Handelsstadt war. Ja, das heißt, da sind Leute von überall gekommen und haben irgendwie gehandelt und dann sind sie wieder weiter oder wieder zurück. Und die hatten ganz viel Verkehr da drin. Und die Thessalonicher werden das gewusst haben. Ja, die werden ihren Vorteil genutzt haben und wussten, alles klar, wenn ich denen das erzähle, dann tragen die das ja noch weiter. Und so konnte sich das ganz schnell verbreiten, aber da haben wahrscheinlich noch andere Faktoren mit reingespielt. Und das geht sogar so weit, dass Gemeinden am anderen Ende von Griechenland Paulus sagen konnten, wie er die Thessalonicher missioniert hat. Ja, das heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und damals gab es noch keinen WhatsApp oder Telefon, wo man das so schnell verbreiten konnte wie jetzt. Also wirklich beeindruckend. Ja, danach erklärt Paulus nochmal, was genau denn bei den Thessalonichern passiert ist und welche Änderungen sie durchgemacht haben. Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. In Thessalonich wurde nämlich zuvor Götzendienst praktiziert. Und dadurch, dass hier steht, von den Götzen, wissen wir, dass es mehrere gewesen sein müssen, wobei wir allerdings nicht genau wissen, welche es explizit gewesen sind. Was aber klar ist, diese Götzen, die sie angebetet haben, die waren tot und falsch. Und woher wissen wir das? Naja, Paulus stellt sie in den Vergleich zu dem einen Gott, der lebendig und wahr ist. Das heißt, wir haben tot und falsch im Kontrast zu lebendig und wahr. Das heißt, die Gemeinde in Thessalonich ist umgekehrt von bloßen Fake-Göttern, die bloß in ihrem Kopf existiert haben, die die Welt nicht verändern können, die nichts machen können, nichts sagen können, hin zu dem wahrhaftig existierenden Gott, der alles Leben gegeben hat und somit auch selber lebendig ist. Und hier ist auch wieder diese tolle Beschreibung, wenn Gott etwas macht, dann ist das ein Weg von und hin zu. Ja, weg vom Götzendienst und hin zum Gottesdienst. Und zum Schluss geht es um die Hoffnung, wofür die Thessalonicher das eigentlich alles machen. Vers 10, um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ihre Hoffnung liegt also in der Wiederkunft Jesu, worauf sie auch gespannt warten. Und dieser Gedanke, dass Jesus aus den Himmeln wiederkommen wird, das kommt aus der Apostelgeschichte. Da lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 10 bis 11. Und als sie, die Jünger, gespannt zum Himmel schauten, wie Jesus auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und was genau erwarten sie von Jesus? Was wird denn Jesus machen? Jesus wird das Gericht vollstrecken und er wird alles Böse bestrafen, was jemals begangen worden ist. Aber die Thessalonicher freuen sich nicht über diese Tatsache, sondern sie freuen sich darüber, dass sie davor verschont worden sind. Weil wir haben ja gerade eben erfahren, dass sie sich mit ihrem Götzendienst genauso schuldig gemacht haben vor Gott, wie auch andere Sünder beispielsweise. Und Jesus wird sie vor diesem kommenden Zorn retten. Ja, wie es auch heißt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieser Zorn, der allen Menschen gilt, weil jeder Mensch gesündigt hat, weil jeder sich gegen Gott entschieden hat, dieser Zorn wurde abgewendet durch das Opfer Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und hier in dem Brieftext legt Paulus nicht den Fokus auf die Kreuzigung, sondern auf die Auferstehung, weil das auch das ist, worauf die Thessalonicher hoffen, dass sie, wenn Jesus wiederkommt, dass sie mit den Toten auferweckt werden, beziehungsweise dachten sie, dass Jesus auch noch zur selben Zeit, wie sie, als dass sie leben, noch wiederkommen könnte und sie dann mit den Lebenden entrückt werden könnten. Und zweifelsohne wird Paulus den Thessalonichern klargemacht haben, welche Relevanz die Auferstehung hat. Und das eben, das hat er genau auch so im Korintherbrief gemacht, da hat er auch erklärt, dass an der Auferstehung der gesamte Glaube hängt oder eben auch zusammenfällt, sollte es nicht wahr sein. Und somit bestätigt die Auferstehung, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist und die Sünde wirklich getilgt ist und bezahlt ist. Und das heißt, das macht die Hoffnung sicherer und fester für die Thessalonicher. Also zusammenfassend kann man die Logikkette, die Paulus hier aufstellt, so aufstellen. Die Thessalonicher haben das Evangelium verstanden, sie haben es aufgenommen, sie haben erkannt, dass das Gericht kommt und nur Jesus sie davor retten kann. Und sie haben sich dann bekehrt, sie haben alle Götzen aus ihrem Leben rausgeschmissen. Nun erwarten sie die Wiederkunft von Jesus. Und aus dieser Hoffnung heraus haben sie dann angefangen, Griechenland zu evangelisieren. Und weil sie sich bekehrt haben und weil sie so leidenschaftlich evangelisiert haben, sind sie zum Vorbild geworden für andere Gemeinden. Und nun, da wir den Text verstanden haben, wollen wir das Ganze übertragen. Und ich hatte euch ja am Anfang gebeten, dass ihr euch mal selber Gedanken macht, wie ihr das übertragen würdet. Ich werde euch jetzt meine Übertragung, meine Anwendung präsentieren. Wobei es natürlich mehrere Anwendungen gibt. Also das heißt nicht, dass nur das eine hier das Richtige ist. Aber es ist eine von denen, die ich jetzt rausgenommen habe. Und zwar habe ich festgestellt, dass Paulus hier sehr auf den Evangelisationseifer der Gemeinde ausgeht und dass er sich darüber so richtig doll freut. Und da habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt denn das eigentlich? Und ich habe dafür folgende Behauptung. Es braucht drei Dinge. Es braucht einen Lebenswandel, es braucht eine Hoffnung und es braucht Vorbilder. Ja, um richtig Feuer und Flamme für Evangelisation zu werden, brauche ich einen Lebenswandel, eine lebendige Hoffnung und Vorbilder. Und diese drei Punkte schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, Punkt 1, der Lebenswandel. In Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das heißt, bevor ich überhaupt anfangen kann, anderen davon zu erzählen, von dieser Botschaft, muss ich natürlich erstmal selber das verstanden haben und bei mir selbst anfangen. Ja? Weil wie soll ich jemanden überzeugen, wenn ich das selber gar nicht gecheckt habe? Und deswegen fange ich an mit der eigenen Erkenntnis und mit dem eigenen Lebenswandel. Und das geschieht, indem ich Gott begegne und indem ich mit der Wahrheit konfrontiert werde. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, ja, also ich sehe Gott, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, also wenn ich Gott sehe, wenn ich ihn betrachte, wenn ich ihn erkenne, mich mit ihm auseinandersetze, dann macht das was mit mir. Dann verändert das mich. Das ist so richtig faszinierend, dass das bei Gott so ist. Aber wir werden wirklich immer ähnlicher. Wir werden Gott immer ähnlicher, ja, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir sein Wort hören. Und wir nehmen immer mehr seine Charakterzüge an und wir nehmen immer mehr sein Denken an. Und wenn ich eben immer mehr so denke und aus der Sicht von Gott die Dinge betrachte und beurteile, dann stelle ich auch irgendwann fest, was denn so Schlechtes in meinem Leben ist. Ja, welche Götzen ich in meinem Leben habe. Und dabei ist nicht so, dass Götzen nur sowas sind wie damals irgendwelche Gottheiten, die tolle Namen hatten, so wie Zeus oder Odin oder sowas, sondern Götzen gibt's auch noch heute. Ja, das kann, also ein Götze ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Gottersatz. Etwas, das in meinem Leben auf erster Stufe ist, den ersten Platz hat. Und das, ne, sei es Geld verdienen, sei es irgendwie der Spaß, auf den ich ausgerichtet bin, sei es mein Auto, sei es mein Ehepartner, sei es mein Haustier oder mein Hobby, meine Arbeit oder. Im Prinzip kann alles zum Götzen werden. Alles, was höhere Priorität hat in meinem Leben als Gott, das ist mein Götze. Und dabei hat Gott doch schon in den 10 Geboten gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott wollte schon immer exklusiv sein. Er wollte schon immer allein auf unserem Thron sitzen und sich mit nichts und niemandem irgendwie den Platz teilen. Und er weiß genau, was passiert, wenn wir uns aber solchen Götzen hingeben. Ja, wir werden in die Irre geführt, wir werden von der Wahrheit abgelenkt und im Endeffekt verwirken wir uns sogar damit das ewige Leben und verlieren es. Und deshalb warnt uns Gott so drastisch auch davor. Ja, 1. Korinther 10, Vers 14, da heißt es, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ja, da steht, wir sollen den Götzendienst fliehen, nicht irgendwie nur daneben stehen, sondern wirklich weg. Wir sollen mit anderen Worten so weit wie möglich auf Abstand davon gehen, uns nicht damit beschäftigen, ganz weit weg. Und wenn ich eben feststelle, dass es so einen Götzen in meinem Leben gibt, dann muss ich so offen und ehrlich damit sein und sagen, okay, das muss raus. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gerne so Videos schneide, so ein paar selbstgemachte Videos schneide und dann so ein paar kleine Geschichten erzähle. Und das Problem dabei ist halt, dass ich daran so viel Freude habe, dass ich, wenn ich einmal angefangen habe, dann will ich noch das machen und dann will ich noch das machen und das und das. Und dann kommt so viel zusammen und dann geht so viel Zeit auch verloren und ich investiere mich da so rein. Und das habe ich dann, also jetzt gerade im Nachgang merke ich halt, dass das einfach super viel Zeit gefressen hat und so viel Raum auch in meinem Leben eingenommen hat. Und dass es halt auch mich von wichtigen Dingen, ja, wie stille Zeit abgehalten hat und absolut nicht förderlich war. Und ich hatte da zwar nicht so einen drastischen Umschwung wie die Thessalonicher, aber ich habe es dann immer mehr gemerkt. Und wenn ich jetzt dieselbe Qualität zurückhaben wollen würde von diesem Schneiden, Videoschneiden, wie ich es damals hatte, dann müsste ich mich entscheiden, will ich das machen oder will ich eben mich um die wichtigen Dinge kümmern, wie Dienste, Verantwortungen, Zeit mit Gott. Und ja, auch wenn das Hobby mir super viel Spaß gemacht hat, habe ich dann einfach sagen müssen, okay, das geht nicht, das drängelt sich vor Gott, also muss es raus. Und dieses Ich diene Gott anstatt dem Götzen, das ist das, was eben mit der Bekehrung beginnt. Ja, nach der Bekehrung ist noch nicht alles perfekt. Es gibt immer noch Dinge, die an denen ich arbeiten muss mit Gott. Aber es geht um diesen Richtungswechsel. Ich habe jetzt diese neue Richtung mit Gott eingeschlagen, gehe jetzt mit ihm den Weg. Und er wird mir auf diesem Weg noch viele Dinge zeigen, die Sünde sind in meinem Leben, die noch raus müssen. Aber es geht erstmal darum, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dass ich wirklich diesen Weg gehe. Und genau, das so viel quasi zum ersten, quasi so viel zum Ich. Wir haben das Ich abgehakt. Ich muss zuerst das Evangelium hören. Ich muss ich muss das verstehen, ich muss es annehmen und ich muss mich bekehren und diesen neuen Weg mit Gott einschlagen. Kommen wir zu Punkt 2, lebendige Hoffnung. Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Hier geht es um die Frage nach dem Warum. Warum sollte ich das überhaupt machen? Warum sollte ich denn, so wie die Thessalonicher, so viel Widerstand ausgesetzt sein und irgendwie diesen Stress mich aussetzen? Ja, warum sollte ich das denn machen mit Evangelisieren und so? Und im Prinzip ist das eine Sache der Perspektive. Bin ich irgendwie darauf ausgerichtet, dass es mir gut geht oder dass es meinem kleinen Kreis in der Gemeinde, dass wir geistlich irgendwie ausreichend versorgt sind und alles andere, ach, das ist mir dann zu schwer, ist mir zu anstrengend. Ja, quasi so im Kuschelclub der Heiligen fühle ich mich wohl und alles da draußen außerhalb meines Kreises, das lasse ich lieber sein. Und wir haben ja gerade eben geklärt, dass wir immer ähnlicher wie Jesus werden, dass wir immer mehr sein Denken annehmen. Und dann sollten wir uns ja auch fragen, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hatte er da nur mich und meinen kleinen Kreis im Blick oder hatte er nicht vielleicht sogar mehr im Sinn? Und da ist die Antwort natürlich ganz klar, Jesus hatte mehr im Sinn. Ja? Er hat dieses Opfer bereitet für alle. In 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 4, da heißt es, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Geschenk der Erlösung ist eine Hoffnung für die ganze Welt. Ja, Jesus ist gestorben für jeden Menschen aus allen Ecken der Welt und aus allen Zeitaltern. Das war Gottes Plan dahinter. Deswegen hat er es gemacht. Und in Gottes Reich geht es nie um Stillstand. Es geht immer um Vervielfältigung, um Multiplikation, um Fruchtbringen. Deswegen bringt Jesus ja auch so viele Gleichnisse, wo er von Samenkörnern redet, von Pflanzen, von Frucht. Ja, da ist irgendwas, wird was gesät und dann kommt was hervor, das wieder dann mehrere Samen wieder aussät und dann wird das immer mehr und mehr und mehr. Da ist kein Stillstand und jetzt bleibt das so, ach, will ich nicht weiter. Sondern Gott hat mehr im Sinn. Und eine weitere Sache. Stellt euch vor, ihr seid auf einem großen Kreuzfahrtschiff unterwegs, ihr seid irgendwo mitten auf dem Meer und genießt gerade irgendwie Urlaub oder so und plötzlich rammt dieses Schiff einen Eisberg und das Schiff beginnt unterzugehen. Ja, und je mehr das Schiff irgendwie sinkt, desto mehr Leute fallen ins Wasser und irgendwann landet ihr auch im Wasser und schwimmt dann da und eine Welt geht um euch herum, bricht zusammen und irgendwie versucht ihr euch über Wasser zu halten, ihr wisst nicht mehr, wie lange ihr es noch schafft. Und dann plötzlich kommt da dieses Rettungsboot angeschwommen und man zieht euch rein und ihr sitzt in dem Boot und dann, gerettet. So, jetzt sitzt ihr zwar in diesem Boot, seid gerettet, alles schön und gut, aber um euch herum seht ihr immer noch, ihr seht die Trümmer von diesem Schiff, ihr seht das Entsetzen in den Augen der Menschen, ihr seht, wie Leute um ihr Leben ringen, wie Leute kurz davor sind zu ertrinken und manche sind sogar vielleicht schon getötet worden oder ertrunken, so. Und sollte es jetzt nicht da auch eure Motivation sein, von diesem Boot aus noch so viele Leute wie möglich mit reinzuziehen und noch so viele wie möglich zu retten? Genau das, meine Lieben, das ist die geistliche Realität um uns herum. Um uns herum sterben Leute. Sie wandern direkt auf den ewigen Tod zu und das Gericht wird über sie bald hereinkommen. Und wir sitzen in diesem sicheren Boot, wenn wir auf der Seite von Jesus sind. Er hat uns reingezogen und wir haben diese Lösung. Wir wissen, wie sie gerettet werden können. Und wie können die Leute um uns herum, die noch nichts davon wissen, wie können sie mit ins Boot ziehen? Ja, das ist auch die Schlussfolgerung, die Paulus zieht. In 2. Korinther 5, Vers 11, da schreibt er, da wir nun die Furcht des Herrn kennen so überzeugen wir Menschen. Da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen. Indem ich genau weiß, welch verzehrendes Feuer Gott ist und indem ich weiß, wie schrecklich das Gericht werden wird, das gibt mir den Antrieb, den Leuten das zu erzählen, die Botschaft zu erzählen. Und das ist eben nicht so, dass ich jetzt im Boot sitzen brauche und irgendwie die Leute kommen alle angeschwommen, ich brauche die nur noch kurz so hochziehen, sondern zu vielen müssen wir auch hinschwimmen und wir müssen sie holen. Wir müssen wirklich aktiv werden. Aber die Frage dabei ist, ist das auch deine Perspektive? Siehst du den Menschen um dich herum auch als Verlorenen, als jemanden, der kurz vorm Sterben ist? Zumindest war das die Perspektive der Thessalonicher. Sie haben den Menschen wirklich gesehen als verlorenes Geschöpf Gottes, was direkt auf den Abgrund zusteuert. Und das hat ihnen den Mut gegeben, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir erzählen ihnen, wir sprechen die Leute an, wir erzählen ihnen, was Jesus Großes vollbracht hat. Denn vielleicht ist es sonst zu spät. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt 3, Vorbild. In Vers 7 steht, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Also, wir haben nun geklärt, dass wir durch Gott verändert werden müssen und was unsere Hoffnung ist, um überhaupt rauszugehen. Aber häufig bleibt dann doch noch eine Hürde. Wie mache ich das denn überhaupt? Wie erzähle ich den Leuten überhaupt von dem Evangelium und wie spreche ich denn mit Leuten darüber? Ich habe doch keine Ahnung, wie das geht. Und bei so einer Frage, da hilft es einfach, sich Vorbilder zu suchen. Quasi jemanden, von dem ich lernen kann, wie es geht und von dem ich auch Dinge einfach mal abgucken kann. Und die Thessalonicher hatten dafür eben Paulus. Ja, Paulus war wohl das beste Vorbild, was man sich hätte nehmen können, natürlich nach Jesus. Und Paulus hat halt so einiges an Leid und Bedrängnis auf sich genommen, um das Evangelium zu verkündigen. Und trotzdem hat Paulus weitergemacht. Und trotzdem hat Paulus mit diesem Auftrag, den er von Gott erhalten hat, ist er rausgegangen. Und Paulus hatte diese Hoffnung auf Jesus und er hatte den Blick für seinen Nächsten. Und wenn man eben, so wie die Thessalonicher, so diese Geschichten hört, die Paulus erzählt, ja, wo er erzählt von Wundern, die passiert sind, wie Heiden sich bekehren und wie er irgendwie durch die Juden verfolgt wird, dann ist das schon wirklich beeindruckend. Ja? Und das hat die Thessalonicher inspiriert und ermutigt, es Paulus gleich zu machen. Deshalb kann Paulus in Vers 6 eben auch behaupten, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Die Thessalonicher werden sich also gedacht haben, ja, wenn Paulus das so schafft, wenn Paulus das so gemacht hat und das irgendwie funktioniert, ja, dann können wir das doch auch machen. Ich meine, was steht denn dem dann im Weg? Paulus hat ja gezeigt, das ist möglich. Und die Frage, die ich dir dabei stellen möchte, ist, hast du ein Vorbild? Hast du jemanden, der dich in deinem Glaubensleben inspiriert, von dem du was abgucken kannst? Gibt es so jemanden in deinem Leben? In unserer Jugend aus der Hoffnung.de Gemeinde haben wir seit längerem, haben wir uns mehr Videos geteilt und geredet über Ray Comfort. Ray Comfort, das ist ein amerikanischer Evangelist, der halt eben Videos macht, wo er dann auf die Straße geht und mit den Leuten über das Evangelium redet. Ja, er befragt sie über das Gesetz, fragt quasi, ja, haben sie denn schon mal irgendwie gelogen, schon mal gestohlen, schon mal Ehebruch begangen, all diese Dinge und kommt dadurch auf die Schuldigkeit zu sprechen und landet beim Gericht. Und dann kommt er eben mit der Lösung, die Jesus gebracht hat, mit durch die Rettung. Und das Coole bei Ray Comfort ist, dass er immer nach einem ähnlichen Schema vorgeht. Er macht das immer recht ähnlich und das hat das für uns war das dann so einfach, dass wir das so einfach nachmachen konnten. Ja, wir haben dann quasi so ein paar Trockenübungen gemacht, haben so ein bisschen geguckt, welche Personengruppen gibt's denn, wie kann man die ansprechen, haben das mal so geübt Und dann haben wir es einfach mal probiert. Einfach mal sind wir rausgegangen und wir haben schnell gemerkt, das funktioniert ja sogar. Das ist ja gar nicht so schwer. Und so konnten wir beispielsweise von Ray Comfort einfach super profitieren. Aber natürlich muss dein Vorbild dabei nicht auf YouTube sein. Ja? Das kann auch ein Bruder oder eine Schwester sein aus der Gemeinde oder jemand aus deinem Bekanntenkreis. Und was auch hilft, wenn ich nicht weiß, wie ich denn solche Gespräche über Jesus initiieren kann, dann schnapp dir jemanden, der das schon mal gemacht hat und geh einfach mal mit dem auf die Straße und steh einfach mal daneben und guck, wie macht die Person das denn? Welche Fragen stellt sie? Was sagt sie? Wie geht sie mit der Person um? Weil im Endeffekt haben die Jünger nichts anderes gemacht. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen und konnten einfach beobachten, einfach zugucken. Ah, okay, das sagt Jesus so und die Person, mit der Person geht er so um und dann geht er so um. Okay, die Fragen stellt er. All sowas. Die haben einfach beobachtet und dann konnten sie das nachmachen. Und wenn du noch kein Vorbild hast, dann will ich dich ermutigen, dass du da einfach mal dich umschaust, ob es da so jemanden gibt in deinem engeren Bekanntenkreis und dass du schaust, von wem du denn irgendwas lernen kannst, jemand, der dich geistlich voranbringen kann. Kommen wir zum Schluss. Worum ging es heute? Ich wollte mit euch analysieren, woher die Begeisterung für und der Einsatz der Thessalonicher für die Evangelisationsarbeit kommt. Ich wollte mit euch schauen, was diese Leidenschaft ausmacht und wie wir sie auch bekommen können. Und dabei haben wir uns die drei Punkte Lebenswandel, Hoffnung und Vorbilder angeschaut. Zuerst muss ich mich ändern, beziehungsweise mich ändern lassen von Gott. Ich muss mit Gott ins Reine kommen, mich mit ihm versöhnen und dann alles Schlechte und alle Götzen rausschmeißen. Gott muss Priorität Nummer 1 werden bei mir. Wenn das erledigt ist, dann kann ich den Blick auf die anderen wenden. Dann kann ich den anderen helfen, indem ich diese neue Perspektive einnehme. Ich betrachte den Menschen aus Gottes Augen und sehe die Verlorenheit in ihnen. Ich sehe diesen Zorn über ihn, der bald hereinbrechen wird und sie das Leben kosten wird. Und zum Schluss hilft uns bei der Frage nach dem Wie das Vorbild. Indem ich mich an jemandem orientiere, der bereits dieses Feuer hat für Jesus, kann ich einfach Dinge nachmachen, kann ich was lernen und kann mich inspirieren lassen von seinem Glaubensleben. Und ich glaube, wenn diese drei Dinge in deinem Leben vorhanden sind, wenn du für Gott brennst, wenn du erwartest, dass Jesus bald wiederkommt und wenn du gute geistliche Ideen imitierst, dann hast du eine gute Grundlage, um mit einer Hingabe und Leidenschaft deinem Nächsten begegnen zu können und evangelisieren zu können. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.